Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute sind wir hier zu viert. Unser Special Guest und kein Unbekannter mehr, der Matthias Krieg, ist da.
Oi.
Der Manuel ist auch da.
Hallo miteinander.
Der Stefan.
Zum Wohl.
Und ich bin die Friederike. Wir reden heute über das Thema, wo gerade in den Medien verhandelt wird und wo der Manuel auch schon einen Blog drüber geschrieben hat. Das ist der neueste Auftritt vom amerikanischen Präsidenten, von Herrn Trump. Nachdem der schwarze Amerikaner George Floyd bei einer Festnahme durch einen Polizisten ums Leben gekommen ist, hat es ja in alle möglichen Städte in Amerika große Demonstrationen gegeben gegen Rassismus und auch in Washington, so nah am Weißen Haus, dass man den Herrn Trump in den Bunker gebracht hat, um ihn zu sichern. Und dann hat aber der Herr Trump die Demonstrationen auflösen lassen mit Wasserwerfer, Militäreinsatz und allem Möglichen. Und nachdem die Leute vertrieben worden sind, ist er mit einer großen Entourage aus dem Weißen Haus rausgetreten, ist schnellen Schrittes zur gegenüberliegenden Kirche, St. John's heißt sie, glaube ich, gegangen, hat sich umgedreht und hat Bibel in der rechten Hand erhoben. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr das Bild gesehen habt?
Also für mich war natürlich noch krass gewesen, so der ganze Kontext, wo das ist drin war. Mhm. Oder? Ich meine, das ist ja der gleiche Präsident, wo in Charlotte die Aufstände sind gewesen, von so weissen Neonazis, muss man sagen. Oder? Mhm. Eigentlich so darauf reagiert hat, dass er nachher gesagt hat, hey, aber das sind anständige Leute und wir sind alles Amerikaner und die gehören nicht zu uns und so. Und jetzt, wo es wirklich um eine zum allergrössten Teil sehr, sehr friedliche Protestbewegung geht, reagiert er so, dass er hersteht und sagt, wenn ihr in euren Städten und Staaten nicht aufräumt, dann komme ich und löse das Problem mit der Armee. Mhm. Oder ich werde euren Besitz und euer Recht auf Besitz verteidigen. Und für mich hat natürlich das nachher in diesem Zusammenhang so ausgesehen, wie dieser Mann ist irgendwie in einem heiligen Krieg und holt sich jetzt die göttliche Legitimation.
Mhm. Ah, okay.
Also, für mich war auch der erste Gedanke, gewesen, so die Art, wie eine Religion instrumentalisiert mit dem Auftritt. Ich habe gedacht, das ist jetzt eine von der explizitesten Veranschaulichungen von dem, wo eigentlich mit dem Missbrauch von Gottesnamen in der Bibel gemeint ist. Oder ich denke, also wenn es ein Beispiel braucht aus dem 21. Jahrhundert, dann ist es das. Oder? Ein Präsident, der mit der Bibel vor die Leute steht und sich mit dem irgendwo ein Christentum hinter sich stellt, mit Aktionen, die eigentlich absolut verabscheuenswürdig sind.
Also es ist das normale Tyrannengehabe. Das haben ja alle. Also der Stalin hat sich gezeigt mit dem Kind auf dem Arm und der Putin ist neben dem Erzbischof von Moskau. Also das ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist aber immer wieder mal eindrücklich. Als Performance ist das genial, aber vom Inhalt ist es völlig antidemokratisch.
Aber was ist jetzt das Geniale an der Performance? Ich habe sie aber gar nicht genial gefunden. Also ich habe so gedacht, was gibt es da Vergleichbares? Oder irgendwie der Willy Brandt kniet nieder.
Ja.
Oder der Helmut Kohl und der Mitterrand nehmen sich an der Hand. Das sind irgendwie Sachen, wo sich aus dem Kontext erschlossen hat, worum es da überhaupt geht. Aber er hat ja einfach nur Bibel hochgehoben. Mhm. Und das hat sich für mich, ich habe gar nicht verstanden, was er eigentlich da macht.
Naja, jetzt er ist ja vor einer Kirche gestanden, wo verbarrikadiert ist, oder? Fenster und alles ist verbarrikadiert gewesen. Es hat auch Graffiti gehabt. Es ist seine nächste Kirche. Also, nein, von der Inszenierung, von der Szenografie her finde ich es genial. Man hat auch deutlich gesehen, wie er an Graffiti vorbeiläuft, wie er vorausgeht und die anderen so halber hinten hechelt. Es hat ja inzwischen auch so nicht, wo es bereut, dass die das gemacht haben. Aber nein, von der Inszenierung her ist es genial. Er inszeniert, aber er hat nichts zu sagen.
Ja,
das,
genau.
Das Erste, was mir eingefallen ist, ich habe das letzte Mal gelesen von Benjamin Barber, das ist da einer der grossen Politologen der USA, ein Buch «Strong Democracy», oder? Das geht los, das erste Kapitel ist «Thin Democracy», oder? Und der Benjamin Barber, wenn er wird leben, ist vor 2 Jahren gestorben, glaube ich, der würde dem «Thin Democracy» sagen. Er nennt das «Zoo Politics by Zookeeping». Oder man muss den Viecher im Zoo etwas zum Jubeln geben. Das hat er gemacht, oder? Da gibt es eine grosse Abteilung im Zoo, da sind seine Wähler. In einem anderen Teil des Zoos sind die Neger, in einem anderen sind die Hispanics und die Indigenen und was weiß ich alles. Die sind all und Politik besteht, und dann sagt der Barber, das ist nur Scheindemokratie, oder? Dass man einfach die verschiedenen, was weiß ich, Sphären, Rassen, wie auch immer man das Wort nennen, Interessen, dass man die als Präsident immer mal wieder feedet. Oder? Die müssen, die müssen wieder eine Nahrung haben. Das haben sie jetzt überkommen.
Genau, ich habe auch gedacht, das ist jetzt das Zeichen für Tea Party. Ich bin bei euch. Mhm. Aber weil er ja sonst eigentlich mit der Bibel nicht so viel am Hut hat, funktioniert das dann?
Für mich ist halt so der mega Kontrast gewesen. Also wenn wir jetzt über eine gelungene Inszenierung würde wollen reden, dann geht das für mich dort ab dem Moment, wo er losläuft und vor die Kirche steht. Aber auch dort wirkt er nachher so nach 1-2 Sekunden relativ rotlos, hat es mir gedacht. Mir hat es mir gedacht, improvisiert, aber nicht gut geübt vorher.
Genau.
Und den Kontrast habe ich einfach gesehen zu dieser wirklich absolut wirren Rede, die er gehalten vorher.
Ja.
Also man hätte doch jetzt gedacht, jetzt, also die Erwartungshaltung war, jetzt kommt der Präsident und probiert etwas Präsidiales zu sagen, was das Land irgendwie wieder versöhnt oder
eint. Ja.
Und jetzt kann man schon sagen, naiv, so etwas von Trump zu erwarten, aber ich erinnere mich daran, als er gewählt wurde, die allererste Rede, die er dort hatte, war eine sehr versöhnliche Rede, war eine sehr gute Rede.
Also die, die stammt vielleicht nicht von ihm, oder?
Ziemlich sicher nicht. Aber das, was er jetzt dort gesagt hat, hat man ja einfach gemerkt, der hat sich null vorbereitet. Mhm. Der ist einfach dort hergestanden.
Ja, ja. Aber das gehört bei ihm ja zur Szenografie. Er ist ja, nonverbal ist er ja alles andere als gut. Er ist ja total schlecht. Er macht immer die gleichen Kopfbewegungen, wie so ein schücher Teenager, der zum ersten Mal vor der Kamera steht. Er hat die unendlich mühsame Stimme, die fast nur eine Tonhöhe hat, ein Gekeife. Das alles ist ja eigentlich schlecht. Aber das holt alle ab, die sagen, ich bin auch kein Schauspieler, ich bin auch nicht gut, ich bin schwach. Oder? Und das ist seine Wählerschaft. Für die ist das gemacht. Das ist nicht für Hollywood und nicht für Kulturleute und Szenografen. Für das ist es aber perfekt gemacht, muss man sagen.
Ich habe einen Podcast gehört, vor Pfingsten noch. Also auch bevor das wirklich losgegangen ist, von der Zeit. Ich glaube, irgendwie «Okay America» heisst er oder so. Und dort haben die zwei darüber geschwätzt, wie tief gegraben sind, wie gross die Polarisierung geworden ist in den USA. Und der Mann, der dort mitgemacht hat im Podcast, ich weiß nicht mehr, wie er heisst, der lebt in New York auf jeden Fall. Und der hat das probiert so zu erklären, dass er sagt, schau, es ist allen klar geworden in den USA, dass so der White Man nicht mehr lang der ist, der das ganze Ding kann regeln kann. Es wird immer wie mehr Hispanics geben, es wird immer wie mehr quasi Druck geben auf die Selbstverständlichkeit, dass der weiße Mann die USA regiert. Und die Republikaner, so seine These, werden jetzt zur Partei, die quasi die Freunde versucht zu verteidigen.
Ja, ja.
Also das ist für mich etwas vom Unbegreiflichste, dass es an Trump gelungen ist, nicht dass er ist Präsident wurde, das geht noch, aber dass es ihm gelungen ist, so eine grosse Partei mit so vielen Leuten wirklich geschlossen hinter sich zu versammeln.
Naja, er appelliert von Anfang an an einen Mythos, einen amerikanischen Mythos, dass die White Anglo-Saxon Protestants, oder? Das habe ich schon in der Schule gelernt, die Wasps, die regieren Amerika, die sind immer weiss, das sind auch immer Männer, die sind merken, dass sie abnehmen, oder? Als ich im 2000 in den USA war, hat man diskutiert, ja, wird jetzt New York eine spanische Stadt, weil die Hispanics schier Mehrheit sind am Übernehmen. Und da ist eine grosse Angst vor dem Erb, weil die Weißen reklamieren das für sich. Also eines der erschütterndsten Erlebnisse, nicht zwei, am Anfang ist das, habe ich ziemlich gleich gemerkt, in Atlanta, wo ich mal 5 Tage auf dem Campus war, bin, das eine ist, dass Apartheid in Amerika das Normalfall ist. Die sagen dem nicht so. Aber es ist die alte Segregation, oder? Mhm. Also wie bei den Viecher. Animal, die müssen einfach da, sonst fressen sie sich auf. Also man muss sie voneinander separieren. Und das andere ist, da hat es einmal ein Feature gegeben am Abend über die einfache Frage, wieso sind so viel mehr Schwarze in den Todeszellen und kommen auch Todesurteile über im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung als Weisse. Und da sind 5 Studenten gesessen und ich unter dem Dach da irgendwie am Abend. Und die sind stolz gewesen auf das Feature, weil das Feature ist ehrlich gewesen. Die Antwort war, die können sich die teuren Anwälte nicht leisten. Damit ist aber das Feature fertig gewesen. Dann habe ich angefangen wollen, mit denen zu diskutieren. Das haben die aber gar nicht wollen. Das ist halt so. Dann denke ich, für einen Europäer geht es erst los. Da frage ich mich dann, ja, kann man dann Gerechtigkeit kaufen? Ist das, und das ist aber Amerika. Und das macht die große Spaltung, oder? Gerechtigkeit, Gesundheit, Bildung, das muss man alles kaufen. Wenn man das Geld nicht hat, hat man sie nicht.
Und bei der Bildung, da habe ich letztens eine Sendung darüber gehört, das habe ich interessant gefunden. Man wollte auch, dass bei der Bildung, also in der Schule sich schon das mischt, die verschiedenen Rassen, damit die Leute sich kennenlernen können und die Vorurteile abbaut werden. Ja. Aber das geht gar nicht, weil die alle in unterschiedliche Orte wohnen. Also die Schwarzen wohnen alle im gleichen Quartier und die Weißen wohnen im besseren anderen Quartier und die Schulen sind so lokal organisiert und deshalb lernen die sich auch gar nicht kennen.
Ja, also man muss in Amerika, das habe ich auch gelernt von einer Theologin in Princeton, Elsie McKee, die ist in Afrika aufgewachsen als Tochter vom Missionar und die geht in Princeton mit Absicht, hat sie sich eintragen lassen in einer schwarzen Gemeinde. Weil wenn du das nicht extra willst, landest du immer nur unter der gleichen. Und das ist Segregation oder in Südafrika. Südafrika ist da ehrlicher, die haben dem Apartheid gesagt. Und man kann es auch sehen. In Amerika ist es aber. Da sind wir vorbeigefahren, ist wieder eine University gewesen. In North Carolina. Da frage ich, was ist denn das jetzt wieder eine? Ist doch gerade eine gewesen. Ja, das ist eine University für Schwarze. Ja. Dann denke ich als Europäer. Ja, ich habe dann auch gefragt, ganz naiv, ja, brauchen denn die eigene Universität? Dann kommt die große Entrüstung, die haben auch Recht auf Bildung.
Ja gut, aber ich muss jetzt sagen, ich habe die USA irgendwie schon, ich habe immer ein anderes Bild gehabt. Schon, dass es die Segregationen gibt, aber ich habe die immer als etwas verstanden, das kapitalistisch hergestellt wird. Also quasi so wie, okay, es gibt klare Grenzen, wer mit wem kann zu tun haben, wer wo wohnt. Aber dort ist einfach die Frage, was sagt dein Portemonnaie darüber, wo du herkommst. Also, wo wir vor 2 Jahren, ist es etwa gewesen, oder? Ja, vor 2 Jahren sind wir die Ostküste draufgefahren, also von Miami bis New York. Und wir haben dort an verschiedenen Orten gewohnt und immer wieder Aufenthalt gemacht. Und dort würde ich jetzt sagen, hat sich das mit den Hispanics, mit den Schwarzen, mit den Weißen, das hat sich total gemischt in diesen Hotels. Es ist einfach eine gewisse Wohlstandsgemeinde gewesen, würde ich sagen.
Ja, es gibt auch eine neue, in den letzten 50 Jahren in Südafrika, ein bisschen jünger, es gibt eine neue Schicht von Schwarzen, die in die Mittelklasse avanciert.
Ja.
Die mischt sich. Aber immer wenn es um Hardcore-Fragen geht, dann ist die Segregation dominant.
Ja.
Und jetzt haben wir wieder eine.
Ja, aber schon bei denen, also diese Durchmischung, also wenn du sagst, es geht um Geld, oder? Gerade bei dieser Schulausbildung, sind dann die in den schwarzen Quartier, wo weniger Geld haben, die Schule schlechter bestückt, schlechtere Schulabschluss, keine Möglichkeit aufzusteigen und mehr Geld zu verdienen. Oder es ist im System angelegt, es geht gar nicht.
Nein, also das habe ich gar nicht irgendwie kaschieren wollen. Ja. Also das auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, das Kriterium, aber vielleicht bin ich dort wirklich naiv gewesen, ist nicht Hautfarbe, sondern Wohlstand.
Ja, genau. Aber die Schwarzen haben schon gar keine Möglichkeit oder viel geringere zum Wohlstand zu kommen.
Und das ist kippt seit den 20er Jahren, oder? Also das kann man auch bei dem Buch ganz gut lernen. Oder wir verdanken den USA wie auch England, also der angelsächsischen Demokratie sehr viel. Aber das ist zunehmend verloren gegangen in den USA seit dem Black Friday und dann seit der McCarthy-Ära. Da sind alle die Alten, also man hat ja mit der Eingliederung von der Schwarzen in die Gesellschaft ab 1870 ungefähr, haben die dürfen endlich reisen und sich ansiedeln, in New York zum Beispiel, hat man ja gute Versuche gemacht, oder? Es ist ja vieles auch gut geworden. Aber dann ist es abgebrochen. Und der Bruch, der zahlt sich heute gewaltig heim, oder? Sie werden viel Gewalt erleben jetzt.
Und wir haben ja, Stefan, wir haben ja mal darüber geredet vor kurzem, dass vieles dafür spricht, dass die Lebenswelten eigentlich in den letzten Jahren, nicht erst seit der Trump-Ära, aber sicher auch mit ihm, eher noch weiter auseinanderdriftet sind. Und dass ich habe im Blogbeitrag darüber geschrieben, dass ich das Gefühl habe, oft ist einfach schon allein ein Verständnis oder die Fähigkeit gar nicht da, irgendwie die Lebensrealität vom anderen nachvollziehen. Du siehst das eigentlich auch schon im Trump-Wahlslogan, oder? Make America Great Again. Für afroamerikanische Bürger ist Amerika noch nie great gewesen, oder? Und Great Again schon gar nicht. Das ist für die eigentlich ein hochgradig zynischer Slogan gewesen, wo ihn eigentlich an Macht gebracht hat, oder? Und das hat sich eigentlich eher noch zugespitzt, oder? Was heisst Great Again? Romantisch zurückdenken an die Zeiten, wo es wem noch besser gegangen ist, der weissen Arbeiterschicht ist es besser gegangen, oder? Aber die haben aus anderen Gründen, aus Entwicklung von Industrialisierung und Globalisierung, haben die rechte Einbussen gehabt an Lebensqualität und an Wohlstand und leben auch in ihrer eigenen Welt natürlich und haben aber offensichtlich die Lebensrealität von Schwarzen, von Black Communities überhaupt nicht können nachvollziehen, oder? Mhm. Und wenn dann ein Trump natürlich führen steht mit so einer Bibel in der Hand, dann ich finde es gut, wenn du das, oder ich verstehe das, Friederike, wenn du sagst, du verstehst gar nicht, wo die Symbolkraft von dem irgendwie drinnen liegt, weil du bist auch nicht das Zielpublikum von dieser Geste gewesen, oder mir, oder? Sondern das Zielpublikum sind eigentlich die Leute, die träumen davon, dass Amerika wieder great wird für sie, oder? Mhm. Und die Bibel steht eben, das, was hast du gesagt, WASP, oder? Steht für den weissen puritanischen Protestantismus, wo auf das zurückgeht. Und das signalisiert er mit dieser Geste, oder?
Mhm, verstand ich. Und ich glaube, das ist eine Art Symbolpolitik, um die Leute abzuholen.
Voll.
Aber die Leute sind früher nicht die gewesen, die Wahlen entschieden haben. Das sind nicht die Leute gewesen, die du hast können Politik machen damit. Es ist ganz, ganz, ganz lang in den USA so gewesen, dass du natürlich Demokraten und Republikaner hast und die stimmen meistens so einigermaßen gelassen. Aber wenn es um die Wurst geht, dann hat man sich in einer einigermaßen gemässigten Mitte gefunden. Mhm. Und ich würde sagen, noch beim Clinton ist das so gewesen, dass er konnte relativ stabil regieren, bis dann die ganze Lewinsky-Geschichte kam, das ist klar. Aber bis dorthin war das nicht so gewesen, dass man sich gegenseitig boykottiert hat, sondern man hat eben Lösungen gefunden, man hat dealt zusammen.
Mhm. Aber was ich auch sagen will, ist, seit 1920 ist Amerika am Verlieren in der Breite. In den 20er Jahren haben sie die Vielfalt der Parteien verloren. Es hat einmal eine starke kommunistische Partei in den USA gegeben. Kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Ja. Sie haben alle ins Exil müssen und viele sind auf Mexiko. Ja. Ich habe das in Mexiko alles ein bisschen erlebt, auch in Museen. Da hat es einmal eine linke Zeit gegeben, wo Emigranten und die meisten aus den USA stark damit. Wie könnt ihr das mal vorstellen? Also das heisst, sie haben die Vielfalt von politischem Denken verloren in den 20er Jahren und mit der McCarthy-Ära haben sie den ganzen Kulturkuchen verloren, weil die sind alle verhört worden und alle für Bolschewisten und was weiß ich, inklusive Bert Brecht, gehalten worden. Die haben es verloren und der Verlust von diesen zwei Eliten ist verheerend und befördert Trump.
Okay, aber
das würde ich auch sagen, aber ich glaube, was doch nachher noch passiert ist, ist quasi unter dem Bush Junior ist wie klar gewesen, die Republikaner waren erledigt nach deren Amtszeit von Bush Junior. Und dort kommt der Obama mit «Yes, we can» und es gibt einen Erdrutschsieg. Ja. Das war wirklich ein Erdrutschsieg. Ja. Der konnte mit einer gigantischen Mehrheit ganz bequem regieren. Und die hat er ja nachher verloren.
In der zweiten Amtszeit, ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, dort war so viel Beschämung rum gewesen, bei den Republikanern so viel von jetzt haben wir eingeschaut, 4 Jahre, aber jetzt kommen wir zurück, dass es wirklich darum ist gegangen, jetzt zeigen wir ihm, dass man ohne uns keine Politik machen kann. Und das hat, glaube ich, so einen Groove gegeben, wo du eine Frontstellung hast gehabt, wie ich sie sonst noch nie gesehen habe.
Ja, aber in den USA. Der Obama ist ja nicht daran gescheitert, dass er etwas Gutes gemacht hat, sondern dass das Gute in 8 Jahren nicht 60 verlorene Jahre kann aufholen kann. Die 60 verlorenen Jahre sind, keine Investition in Breitenbildung, sondern nur in Spitzenbildung. Es sind immer die Ivy League, die 10 besten Unis. Mhm. Keine Investition in KMU, sondern immer nur in die 10, 20 fettesten Companies. Sie haben keine Investition in Infrastrukturen. Infrastrukturell ist Amerika auf dem Stand von 60 Jahren geblieben.
Und das rächt sich jetzt natürlich wahnsinnig.
Oder? Ja, oder zum Beispiel auch Polizeiausbildung, die ist ja, nicht, die ist ja kürzer als ein halbes Jahr in manchen Staaten.
Das ist ja ganz unterschiedlich, ja. Oder?
Aber das ist eine fehlende Investition in Infrastruktur, wenn man keine Polizei nicht ausbildet. Dann hat man halt Schläger mit in...
Und wir haben jetzt natürlich ganz, ganz eine fatale Situation bei den Medien. Oder? Also es gibt auf der einen Seite gibt's Fox News und auf der anderen Seite gibt es MSNBC und CNN. Und das ist natürlich, wenn du dir das mal reinziehst, so einen Tag auf so einem Sender, dann ist das einfach alles zusammen Propaganda.
Ja.
Und also MSNBC ist nicht besser als Fox News, einfach im ganz anderen Lager. Und es ist wirklich so, beim einen reden linke Demokraten über komische Republikaner und beim anderen reden erzkonservative Republikaner über linke komische Demokraten. Ja. Und das ganze Ding ist doch, wir haben Ich glaube, dass Breitbart dort wichtiger ist, als man denkt. Ich glaube, Breitbart, also der News kann man ja fast nicht sagen. Oder? Also quasi der Propaganda-Haufen, den es dort hat gegeben, mit dem Steve Bannon. Das hat, glaube ich, den ganzen Diskurs, oder sagen wir so, das, was möglich ist, zu sagen und zu behaupten und einfach in die Welt rauszuhauen, so weit nach rechts verschoben, dass Fox News mit dem, was sie jetzt machen, schon fast ein Nachrichtensender ist.
Mhm.
Also und das hat auf der anderen Seite nachher wieder polarisiert. Und jetzt kann man schon sagen, ja, aber es gibt auch noch New York Times und so. Aber das ist für die Leute, die Fox News schauen, ist das einfach Fake News.
Mhm.
Wenn das dort drinnen steht, ist das sowieso schon egal. Oder? Und wie kommst du aus dieser Polarisierung raus? Wir würden immer sagen, Bildung, Medienkonsum, Aufklärung. Aber das ist ja gar nicht möglich, wenn du quasi nur noch Lager hast, die aufeinander schießen.
Mhm. Mhm. Also aber was du jetzt gesagt hast mit dieser... Mit der öffentlichen Medien, die so einseitig sind. Das heißt, das sind nicht nur die Weise, wo jetzt sozusagen aus der Mittelschicht wieder runtergesackt sind, die jetzt der Trump mit seiner Politik und mit so einem Bibelhochheber anspricht, sondern das sind noch viele andere auch, die damit adressiert sind.
Oder das ist ja immer die grosse Lüge. Wenn du würdest davon ausgehen, dass es einfach, ich sage es jetzt mal so böse, der White Trash ist, den er anspricht mit dem, dann könntest du nie erklären, wie du eine Wahl gewünschst.
Ja, genau.
Du, es aber steht jetzt nun mal nicht aus 60% White Trash.
Naja, wieso? Nicht aus 50 oder wieso, aus 20. Wieso wählen denn Leute überhaupt? Nicht, weil sie etwas von Demokratie verstehen, sondern weil sie von etwas träumen, oder? Und, also dem Karl Marx seine gute alte Verelendungstheorie stimmt halt einfach. Die Leute, die Masse wird genährt mit Mythen, mit Versprechungen, mit so einer Performances, oder? Amerika ist durch 100 Jahre Hollywood auf Performance trimmt und die haben das Auge für Performance und dann sind sie zufrieden und vergessen ihren Hunger und vergessen, um was es ihnen eigentlich geht. Damit hat man schon immer Politik gemacht.
Mhm. Aber das wird heißen, dass die Verelendung viel einmal größere Art ist, als wir uns das je vorstellen können.
Amerika ist ein verelendendes Land. Ich kann euch nur sagen, es gibt ein wunderbares Bildband über Detroit. Da hat ein Franzose hat jahrelang einfach die ehemalige Autoproduktions- und die reichen Villen. Und die sind heute alle am Verrotten. Schaut mal den Bildband an über Detroit. Das ist Amerika hinter der Fassade von der geilen Performance und der grellen Abläufe von Hollywood. Da dahinter ist das so. Das hat ja die Literatur schon lange beschrieben. The Ballad of the Sad Café. Es passiert nichts, immer nur dasselbe.
Ja. Aber ich habe eine Hoffnung zum Schluss, weil ich glaube, es gibt doch auch Anzeichen darauf, dass die frommen Amerikaner, die Weissen, die Evangelikalen auch, sich nicht mehr alles gefallen lassen. Also es gibt jetzt doch eine signifikante kritische Bewegung auch, wo das Gefühl hat, jetzt ist irgendwie too much. Also ich finde es interessant, dass zum Beispiel im...
Also jetzt? Meinst du jetzt?
Ja, jetzt seit dem Pfingstmäntig okay. und so. Es gibt im Christianity Today, wo jetzt wirklich so das konservativ-evangelikale Format ist, Zeitschrift ist, wo quasi die Stimme der Evangelikalen ist. Und die haben einen massiv kritischen Artikel veröffentlicht zum Trump und zum Missbrauch, zu der Instrumentalisierung vom Christentum. Und es gibt jetzt doch auch, sagen jetzt mal, mindestens hoffnungsvolle Anzeichen, dass es dort Leute gibt, die sagen, ja, also jetzt irgendwo, wenn dann bürgerkriegsähnliche Zustände auf uns zukommen und einer noch mit der Bibel führen steht, in dem Artikel bei Christianity Today stand, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist einer, der eine geschlossene Bibel aufhebt. Es wäre gescheiter, würde sie auftun und drin lesen und merken, wie weit er an dem vorbeizielt, mhm. wo das Buch will aussagen. Oder? Mhm. Also es gibt zumindest Anzeichen darauf, dass er nicht mehr alle kann hinter sich scharen kann mit ja. so einem Kurs.
Ja, das wird jetzt wirklich spannend, oder? Ob es dort vielleicht neue Koalitionen gibt.
Ja.
Weil das ist jetzt natürlich über Jahrzehnte lang klar gewesen. Es gibt ein paar Triggerfragen, die erklären, welches Lager das man gehört. Mhm. Also, Abtreibungsbefürworter, mhm. Abtreibungsgegner, das sind Sachen, die sind absolut
Israel.
Unverhandelbar.
Homosexualität.
Ja. Oder das sind all die Geschichten, die bis jetzt immer das Ganze diktiert haben. Das wird spannend, ob sich das jetzt ändert, ja. wie sich der Trump dort wird positionieren. Ich bin sehr skeptisch, dass das allein schon einen Umbruch bringt. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn nicht bei den Medien etwas passiert, wenn nicht dort sich etwas wirklich ändert, dann wirst du das fast nicht mehr herbekommen. Mir ist das im Ohr von unserer USA-Reise. Ich habe das so x-mal gehört, dass die bedauert haben, dass es nicht einfach so etwas wie eine vernünftige Mitte gibt.
Ja.
Dass es immer entweder gerade gegen da ausschlägt oder gegen da. Mhm.
Naja, das ist ein Zwei-Parteien-System. Das ja. ist in den 20er Jahren entstanden. Oder? Mhm. Dann sind alle anderen weg.
Ja.
Und ich glaube, das rächt sich jetzt. Das ist jetzt etwas, wo auch nicht so schnell wieder wirst können einfangen. Yo! Wir beobachten es weiter. Wir sind gespannt, wie ihr das seht, was euch beunruhigt, was eure Gedanken sind dazu. Bitte schreibt uns das wie immer auf contact@reflab.ch. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt für einen nächsten Stammtisch, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Bis dann, eine ganz gute Zeit und gebt euch Sorge. Ciao zusammen und Prost.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
RefLab.